Abend noch einmal. Und erneut ist es mir eine ganz grosse Freude, bei euch zu sein und zu einem spannenden Thema zu reden, gibt es Hoffnung. Und ich möchte euch mitnehmen in einen spannenden Text aus dem Alten Testament. Und zwar steht er im Jesaja. Im Prophet Jesaja. Und ich lese aus dem Kapitel 9, die Verse 1 bis 6. Dort lesen wir. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand und wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn gegeben, und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Ich möchte gerne beten. Himmlischer Vater, wenn ich den Text lese, dann komme ich gerade in eine Begeisterungssturm hinein. Ich danke dir für die wunderbare Hoffnung, die uns da entgegenkommt. Und ich bitte dich, Jesus, dass du das uns heute ganz klar vor Augen zeigst. Amen. Ich möchte anfangen mit einem kurzen Videoclip.
Ich heb ab, nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen.
Wir laufen rum mit der Schnauze voll, die Köpfe sind leer, sitzen im Dreck bis zum Hals, haben Löcher im Herz, ertränken Sorgen und Probleme in einem Becher voll Wein, mit einem Lächeln aus Stein, uns fällt nichts Besseres ein. Wir haben morgen schon vergessen, wer wir gestern noch waren, haben uns alle voll gefressen und vergessen zu zahlen, lassen alles stehen und liegen für mehr Asche und Staub. Wir wollen alle, dass es passt, doch wir passen nicht auf. Die Stimme der Vernunft ist längst verstummt, wir hören sie nicht mehr, denn manchmal haben wir das Gefühl, wir gehören hier nicht her. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben. Einer von 100 Millionen, ein kleiner Punkt überm Boden. Ich heb ab.
Ich heb ab, nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Ich seh die Welt von oben, der Rest verblasst im Blau. Ich hab Zeit und Raum verloren, hier oben, wie ein Astronaut.
Im Dunkel der Nacht, hier oben ist alles so friedlich, doch da unten geht's ab. Wir alle tragen dazu bei, doch brechen unter der Last. Wir hoffen auf Gott, doch haben das Wunder verpasst. Wir bauen immer höher, bis es ins Unendliche geht. Fast 8 Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt. Von hier oben macht es alles plötzlich gar nichts mehr aus. Von hier sieht man keine Grenzen und die Farbe der Haut. Dieser ganze Lärm um nichts verstummt, ich höre euch nicht mehr. Langsam habe ich das Gefühl, ich gehöre hierher. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben. Einer von 100 Millionen, ein kleiner Punkt überm Boden.
Ich heb ab! Nichts hält mich am Boden, alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Ich seh die Welt von oben, der Rest verblasst im Blau. Ich hab Zeit und Raum verloren, hier oben, wie ein Astronaut. Schönheit fällt mir alles wieder ein. Sind wir nicht eigentlich am Leben
um zu lieben, um zu sein. Hier würde ich gern für immer bleiben, doch ich bin ein Wimpernschlag, der nach 5 Milliarden Jahren nicht viel mehr zu sein vermag.
Ich heb ab, nichts hält mich am Boden, alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Ich seh die Welt von oben, der Rest verblasst im Blau. Ich hab Zeit und Raum verloren, hier oben, wie ein Astronaut.
Ja, man muss gar nicht so gespürschmimässig drauf sein, um zu merken, dass auf dieser Welt einiges falsch läuft. Man muss gar nicht so weit zurückgehen. Bereits beim Vorbereiten von dieser Predigt, das heisst vorgestern in der Zeitung, Attentat in Pakistan. Mindestens 73 Tote. Ebenfalls vorgestern, als ich da am Überlegen war, wegen Hoffnung, Attentat in der Türkei. 12 bis 17 Verletzte und der Tod von einem 3-jährigen Bub. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ertappt ihr euch auch manchmal, dass ihr Zeitungen leset und irgendwie so abgestumpft sind? Manchmal lese ich das Attentat, aha, okay, nur 3 Tote. Und dann tue ich so empathielos weiterblättern. Es passiert so viele negative Meinungen, dass man sich auf eine Art fast ein bisschen schützen muss, wie so viel Negatives auf einem reinprallt. Es gibt aber nicht nur negative Schlagzeilen, sondern das Elend spielt sich um unsere Haustüren herum ab. Und zwar sind im Moment Flüchtlinge unterwegs, die von diesem Terror und von diesem Krieg am Flüchten sind. Und wir müssen uns das vorstellen, gerade jetzt. Tausende von Menschen, die an Kälte leiden, die an Hunger leiden. Und so Tausende an unserem Lieblingsbadedomizil im Mittelmeer am Sterben sind. Allein im vergangenen Jahr sind über 5'000 Menschen gestorben. Frauen und Kinder, dort, wo wir Ferien machen. Und fast schon irgendwie, um das Ganze noch zu krönen, ist vor ein paar Tagen das Pressefoto vom Jahr gekürt worden. Das Jahr 2017. Und das Bild zeigt die Ermordung vom russischen Botschafter in der Türkei. Das Ganze ist heute vor 2 Monaten passiert. Und die Jury hat geschrieben, wieso sie das Bild ausgelesen haben. Es ist ein explosives Bild, das den Hass in unserer Zeit ausdrückt. Das ist gehört worden, weil es den Hass von unserer Zeit so schön ausdrücken. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ihr so Bilder seht. Was macht das mit euch? Mir geht es manchmal so, ich würde am liebsten einfach abheben. Ich würde am liebsten dieser Welt entfliehen und wie ein Astronaut irgendwo drüber schweben und dem ruhigen, friedlichen Planeten zuschauen, wenn er sich langsam dreht. Und es drängen sich Fragen auf. Wer ist dafür verantwortlich? Wer ist von dem ganzen Leiden schuldig? Ist das der Islamische Staat? Ist das Al-Qaida? Ist das unsere westliche Politik mit der Ausbeutung? Oder ist das doch Amerika, wo dort in diesen Gebieten rumstochern? Der Punkt ist, den Konflikt haben wir nicht nur in Syrien. Den Konflikt haben wir auch nicht nur irgendwie in Afghanistan oder sonst. Sondern den Konflikt gibt es im Moment an ganz vielen Orten in der Welt. Also wir wollen gar nicht so weit gehen. Ein renommiertes Magazin, FAZ, schreibt, noch nie hat es so viele Krisen unterschiedlicher Art an so vielen Orten in der Welt gegeben wie heute. Hey Leute, ich möchte euch das sagen. Unsere Welt im Moment, die brennt. Wir leben hier in der Schweiz in einer Bubble innen, oder? Von Wohlfühlen. Aber bereits in Frankreich, Berlin-Attentat am 22. Dezember in Deutschland, oder? Es ist etwas im Gang auf dieser Welt. Und gemäss der UNO gibt es im Moment auf dieser Welt 65 Millionen Flüchtlinge. Im Zweiten Weltkrieg hat es 50 Millionen Flüchtlinge gegeben. Heute haben wir 15 Millionen mehr. Wir müssen uns das vorstellen. Ich weiss, wie es euch geht. Ich frage mich manchmal, wo führt jetzt das Ganze hin? Ist das erst der Anfang oder ist das Ende? Gibt es überhaupt noch Hoffnung? Oder ist die ganze Situation auf dieser Welt sowieso hoffnungslos? Mitten in diese Dunkelheit und in diese drängenden Fragen hinein kommt jetzt unser Text. Und wir lesen im Vers 1. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Zmitz in die Hoffnungslosigkeit tritt ein Hoffnungshorizont. Und wir lesen im Vers 1 noch einmal, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Plötzlich ist die Rede von einem grossen Licht. Das geht weiter, Vers 2. Ausgelassene Freude. Es wird berichtet von einer Zeit, wo ausgelassene Freude wird ausbrechen, wie man sich über Ernte freut. Es geht weiter, Vers 3. Die Unterdrückung wird abgeschüttelt werden. Es wird keine Diskriminierung mehr geben. Vers 4. Und jetzt, Stiefel, Kriegsstiefel sind da gemeint, werden verbrannt werden. Es wird kein Krieg mehr geben. Und zum krönenden Abschluss, Vers 6, lesen wir, der Friede wird kein Ende mehr haben. Also was in dem Text da kommt, ist nicht nur die Hoffnung auf eine bessere Welt, sondern Weltfrieden. Ein Weltfrieden. Und wenn man das Wort Frieden im Hebräischen nimmt, ist das nicht einfach ein politischer Frieden gemeint, sondern das jüdische Denken denkt viel umfassender. Es meint einen alle Lebensbereiche umspannenden Frieden. Harmonische Gemeinschaft ohne Benachteiligung und Ausbeutung. Also der Text, der malt uns eine Zeit und eine Hoffnung vor Augen, wo jeglicher Krieg und jegliche Benachteiligung und Unterdrückung ein Ende wird haben. Ich weiss es nicht, wie es dir geht, wenn du das so hörst. Vielleicht hockst du jetzt auf deinem Stuhl und du denkst, Halleluja, Maranatha. Aber vielleicht geht es dir ähnlich wie mir und du denkst, das ist ein schöner Text, aber wo ist der Frieden? Ich meine, wenn da von einem Frieden die Rede ist, wieso sehe ich denn so wenig, wenn ich in die Welt raus schaue? Ich muss sagen, ich muss mich da eher den Skeptiker anschließen. Wieso? Wir stehen heute am Ende von einer langen Geschichte, die genau das Gegenteil beweist. Ich sage es mal salopp. Wenn der Mensch etwas aus der Geschichte lernt, dann ist es das, dass er nichts daraus lernt. Seit es Menschen gibt, gibt es Krieg. Schon die ersten Menschen sind aufeinander losgegangen. Und immer in so Unfriedenzeiten kommt ein Mensch. Er steht auf Bühnen und sagt, hey Leute, jetzt gibt es eine bessere Welt. Du musst nur dieser Religion beitreten, du musst dieser Partei beitreten, die Ideologie annehmen. Seit Jahrtausenden haben die Leute das Gefühl, dass mit der richtigen Religion, der richtigen Rasse, der richtigen Ideologie eine bessere Welt anbricht. Sogar das Christentum hat lange Zeit das Gefühl gehabt, wenn alle die christliche Religion annehmen, dann kommt eine bessere Welt. Was ist passiert? 17. Jahrhundert. Zeit vom 30-jährigen Krieg. 30 Jahre war so ein grausamer Religionskrieg am Tun, dass die Leute nachher das Gefühl hatten, wenn es nur keine Religion gibt, dann kommt eine bessere Welt. Was ist passiert? 20. Jahrhundert, Zeitalter der atheistischen Ideologien. Sowjetkommunismus, Nationalsozialismus. Ich möchte fragen, ist es besser geworden? Nein. In dem einen Jahrhundert sind so viele Menschen umgebracht worden. Jetzt müssen wir hören, wie alle 1900 Jahre vorher, seit Christi Geburt. Es ist noch viel schlimmer geworden als überhaupt jemals. Und ich merke, wir Menschen sind immer noch gleich. Wir haben auch heute das Gefühl, dass mit der Verbreitung von Bildung eine bessere Welt anbricht. Wenn nur alle Frauen gleichberechtigt sind, dann wird es besser. Wenn alle Menschen Zugang zu Internet haben, Googles festgesetzte Ziel, dann bricht eine bessere Welt an. Naja, wir können heute relativ nüchtern sagen, nein, weil Geschichte lernt uns genau das Gegenteil. Und auch heute, wir haben am Anfang den Kapitalismus gesehen und haben gemerkt, das ist eine Fehlkonstruktion. Wir haben die Demokratie erlebt und haben gemerkt, nicht über jeden Zweifel haben. Wir werden oft ein bisschen zynisch und resigniert. Und trotzdem haben wir eine Sehnsucht in uns, innen, und zwar ganz tiefe, nach echtem Frieden, nach echter Gerechtigkeit, nach einer echten Freiheit. Jetzt ist es so, Hollywood hat schon lange die Sehnsucht in uns entdeckt. Und darum haben wir in den letzten Jahren einen regelrechten Superhelden-Boom erlebt. Da taucht auf der Superman, da taucht noch auf der Batman, dann taucht auf der Iron Man, dann taucht auf der Spider-Man und zum Schluss noch der Ant-Man. Und alle haben sie etwas gemeinsam. Sie kämpfen gegen die Unterdrückung und sie retten schlussendlich die Menschen vor dem Bösen. Jetzt ist es so, auch wie in unserem Text drin. Wird uns ein Held vorgestellt. Und zwar, im Vergleich zu diesen muskelbepackten Superhelden, handelt es sich bei unserem Superheld um ein Baby. Vers 5 heißt es, denn ein Kind ist uns geboren. Vielleicht hockst du jetzt auf deinem Stuhl da und denkst so, wunderbar, ein Kind, ein Baby. Ich meine, wie will uns ein Baby retten? Ein Baby kann nicht einmal für sich selber schauen. Das ist doch wieder eines dieser leeren Versprechungen. Das ist doch wieder das, was wir immer hören. Ich möchte euch im Folgenden aufzeigen, warum das erstens keine leere Versprechung ist und zweitens das Kind. Alles bis jetzt, wo alles bis jetzt passiert ist, bei weitem übertrifft. Und zwar wollen wir dazu unseren Text ein bisschen genauer anschauen. Wir lesen nämlich im Vers 1 noch einmal. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Da steht, die im Dunkeln sind, sehen ein grosses Licht. Es heisst noch nicht, dass es vollständig hell ist und das Finsternis ganz verschwunden ist. Mit anderen Worten heisst es da, es kommt einer, der wird Frieden bringen. Aber das wird ein Prozess sein. Vielleicht mit vielen unbedeutenden Anfängen. Aber es wird ein Moment da sein, wo vollständiger Frieden wird da sein. Wenn wir den Text noch etwas genauer anschauen, Vers 5, machen wir eine ganz spannende Entdeckung. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Wir merken, wenn wir den Text lesen, das ist nicht irgendein Kind. Zuerst lesen wir mal, die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und weiter, man nennt seinen Namen, und jetzt muss ich einen Moment leer schlucken, starker Gott. Mit anderen Worten, das Kind ist nicht irgendein Superheld, sondern das ist Gott selber. Gott selber. Gott ist in Jesus Christus auf die Erde gekommen. Und selbstverständlich ist Jesus nicht immer ein Kind geblieben. Jesus ist herangewachsen zu einem Mann. Und jetzt passiert ganz etwas Spannendes mit Jesus. Mit 30 Jahren ist er auf die Weltbühne getreten und hat angefangen zu predigen. Und bei einer von seinen Predigen hat er Folgendes gesagt. Er hat sich auf den Text bezogen, der 700 Jahre vorher geschrieben worden ist. Und steht vor den Menschen und sagt, ich bin das Licht, wo der Prophet Jesaja schreibt. Und im Johannes 12 sagt er gerade nachher, und das ist der bedeutendste Satz vielleicht von dieser Predigt, ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Und da haben wir jetzt den Schlüssel. Wollt ihr wissen, wieso? Gott hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Wenn jetzt Gott auf die Welt gekommen wäre, um sie zu richten, hätte er das können. Er wäre gekommen, hat die Welt übernommen von aussen, er hat mal ordentlich Radau gemacht, aufgeräumt und er hat alle Übeltäter bestraft. Jetzt hat er aber sich für einen anderen Weg entschieden. Und meine Frage ist, wieso? Wir müssen uns die Frage stellen, um diese Frage zu beantworten. Wer ist denn der Böse? Ist das Al-Qaida? Ist das in Kenia, Somalia, Al-Shabaab? Ist das der IS? Sind das die ignoranten Politiker? Sind das Manager, die abzocken? Wer ist der Böse? Wer noch? Wer gehört alles dazu? Und ich habe kürzlich auf Facebook ein Bild gefunden, das eigentlich recht gut ausdrückt. In diesem Bild steht, der Mensch ist gefährlicher als jedes Tier. Wieso ist das so? Nur der Mensch bringt es fertig, ganze Regenwälder zu vergiften und Flüsse unbrauchbar machen. Nur der Mensch bringt es fertig, eine Atomwaffe zu entwickeln, Giftgasraketen auf ganze Familien abzuwerfen. Nur der Mensch bringt es fertig, ein kleines Kind zu missbrauchen und abzutreiben, bevor es überhaupt schon das Licht dieser Welt erblickt hat. Nur der Mensch bringt es fertig, ein Vernichtungslager aufzurichten, um ganze Bevölkerungsgruppen mit Zügen anzufahren und um sie dort in einer Fabrik zu vernichten. Nur der Mensch schafft das. Der Schuldige ist also nicht in einer Personengruppe, nicht in einer Ideologie oder nicht in einer besonderen Religion, sondern der Schuldige ist die Menschheit. Vielleicht hockst du jetzt da und denkst, ja, die Menschheit ist böse, aber ich bin auch ein Mensch. Und dann möchte ich dir sagen, nicht nur die Menschheit ist böse, sondern du bist böse. Vielleicht rebellierst du jetzt und denkst, nein, also ich bin zwar nicht okay, aber ich habe noch nie jemanden umgebracht und ich habe noch nie einen Krieg angefangen. Und ich möchte dich fragen, hast du noch nie einen Kleinkrieg in deiner Familie angefangen? Hast du noch nie jemanden ausgrenzt? Hast du noch nie jemanden verletzt mit deinen Worten oder indem du hindurch die Worte gemacht hast? Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du noch nie einem Notbedürftigen deine Hilfe verweigert? Das Problem ist, wir sind gar nicht besser. Wir haben einfach weniger Macht. Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, stellen wir uns mal Folgendes vor. Davor wäre es ein roter Knopf. Du könntest drauf drücken. Und wenn man drückt, dann wird in einer Person, die du überhaupt nicht magst, das Leben genommen. Du musst diesen Prozess nicht selber machen. Und es gibt keine juristischen Konsequenzen und es wird im Versteckten passieren und es wird nie jemand etwas davon hören. Du musst nur den Knopf drücken. Wie viele von uns hätten den Knopf schon gedrückt? Wir haben einfach weniger Macht. Ich muss von mir sagen, ich hätte den Knopf schon mehrmals gedrückt. Wenn ihr wüsstet, was alles in meinen Gedanken an Negativem umgeistert, zeitweise, ich würde mir gar nicht mehr zulassen. Ich bin so begeistert von der Bibel, weil sie nicht irgendwelchen pseudo-religiösen Humanismus vorbröselt. Sie sagt ganz direkt, Römer 3, da ist keiner, der gerecht ist. Vielleicht denkst du jetzt innerlich, aber ich kenne da noch einen, das sagt die Bibel, auch nicht einer. Wir Menschen, wir sind böse. Und böse, das bezeichnet die Bibel als Sünde. Und das ist die Realität. Und jetzt verstehen wir vielleicht, wir sind alle Sünder. Und das ist der Grund, warum Jesus nicht gekommen ist, um die Welt zu richten. Wenn er gekommen wäre auf die Welt, um sie zu richten, was hätte er machen müssen? Er hätte jeden Einzelnen von uns ausradieren müssen. Weil wir Menschen Sünder sind und verdorben sind, bis ins tiefste Innere. Aber Gott hat uns nicht gerichtet. Wieso nicht? Oder noch nicht? Aus einem einfachen Grund, weil er uns von ganzem Herzen liebt. Gott liebt dich so fest, dass es nicht ertragen würde, wenn du ausradiert wirst. Gott ist nicht gegen dich, sondern er ist für dich. Und zwar von ganzem Herzen. Und Gott wird ein neues Friedensreich aufrichten mit ewigem Frieden. Und er möchte dich dort dabei haben. Er möchte gerne mit dir zusammen an dem Ort sein von dieser absoluten Gerechtigkeit. Das ist das Herz vom Vater, das sich nichts mehr wünscht als Gemeinschaft mit dem Menschen, der ihn ignoriert und der ihn immer wieder die kalte Schulter zeigt. Der Name Jesus bedeutet, Gott ist Rettung. Und sein Programm ist Rettung sein. Und jetzt kommt der grosse Unterschied, oder? Da haben wir Jesus und da haben wir alle anderen Hoffnungskonzepte. Es gibt einen grossen Unterschied dort drin. Nämlich folgendes. All diese Hoffnungskonzepte, die versuchen den Menschen von außen nach innen zu bessern. Du die Partei wählen. Du musst die und die Regeln befolgen. Du musst das und das machen. Von außen nach innen. Das ist ein Systemfehler. Du kannst den Menschen nicht von außen nach innen ändern oder nicht verlangen. Jesus macht genau das Gegenteil. Er ändert den Menschen von innen nach außen, indem er das Herz vom einzelnen Menschen erreicht. Wenn wir die Bibel lesen im Neuen Testament, merkst du, Jesus ist am Herz interessiert von den Menschen. Er kommt nicht, hey Leute, ich kann euch neue Regeln. Nein. Er baut Beziehungen und wirbt ums Herz der Menschen. Jesus verurteilt nicht, sondern er nimmt Menschen an. Und gleich bleibt er wahr und er sagt ihnen in Matthäus 15, hey Leute, und das auch mit Ermahnung, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Lästerung, das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Jesus sagt zu den Leuten, hey, schaut, das Problem ist euches menschliche Herz. Aus dem Herz heraus strömt Bitterkeit, Eifersucht, Stolz, unsaubere Räte, sexuelle Unmoral, das kommt aus unserem Herz heraus. Versteht ihr, es ist nicht Atomwaffen das Problem, nicht Pistolen ist das Problem, sondern der Mensch, der am Abzug ist und das menschliche Herz, das den Mensch steuert, und zwar mit der abgrundtiefen Böse. Und unser Herz steuert unser Handeln. Wie oft verletzen wir andere Leute? Wie oft tun wir Sachen, wo wir genau wissen, das ist voll nicht okay. Auch unser Reden wird beeinflusst. Unser Denken vom Personenzentrum raus. Und ich will es wirklich nicht verschönern, aber unser Herz ist das grösste Übel auf dem ganzen Planeten. Wenn wir unser Herz wegnehmen könnten und irgendwie umbringen, dann würde es gut werden. Aber das Problem ist, dann wären wir auch tot. Wie kann jetzt unser Herz verändert werden? Wie kann das verändert werden? Und jetzt möchte ich euch kurz mitnehmen in ein Dilemma hinein. Ich habe vorher gesagt, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Er liebt dich jetzt. Aber auf eine Art ist er auch ein Richter. Er tut jetzt nicht richten, sondern er wirbt nur um uns. Aber wenn Jesus wiederkommt, das ist nur in Zukunft, dann heisst es, dann wird er richten. Es wird eine Gerechtigkeit entstehen. Und ich bin froh, dass der Hitler nicht mit mir im Himmel ist. Es wird Gerechtigkeit geben. Aber bis dann ist noch Chance, weil er gekommen ist, um uns die Möglichkeit zu geben. Jetzt haben wir folgendes Problem. Gott liebt dich von ganzem Herzen, aber er muss dich bestrafen, weil er gerecht ist. Wenn ein Raser irgendwo in eine Kinderschar reinfährt und er kommt vor den Richter und der Richter sagt, hey, Raser, ist nicht gut, aber ich bin ein liebevoller Richter, du bist frei. Dann wirst du alles machen, dass die Person nie mehr auf der Straße ist. Und Gott ist nicht so ein Richter, hey, ist alles okay, gell? Die kommen alle zu mir. Nein, überhaupt nicht, er ist gerecht, oder? Er ist ein Richter, den wir wollen. Wir wollen einen gerechten Richter. Jetzt liebt er uns von ganzem Herzen, aber ist auch gerecht und muss uns bestrafen. Und wir lesen sehr viel im Alten Testament vom Zorn von Gott. Ich meine, Jesaja 5 immer wieder. Und die Hand des Herrn ist ausgestreckt mit Zorn, oder? Gott muss dich vernichten, weil er gerecht ist. Aber gleichzeitig hält er seine eigene Hand zurück, weil er dich liebt. Und wir müssen uns vorstellen, es ist eine gewaltige Energie in der Luft, oder? Er liebt uns von ganzem Herzen, aber er muss uns bestrafen. Gott ist für dich und gleichzeitig muss er. Und das ist so eine gewaltige Kraft, wie Gott ewige Liebe ist. Es ist so ein ewig. Es ist die Energie, die das ganze Universum zerstören kann. Und einmal prallt das zusammen über unserem Leben. Aber wir haben noch Zeit. Und jetzt passiert Folgendes. All die Zornesenergie nimmt Gott von unserem Leben weg und er schleudert sie auf seinen eigenen Sohn am Kreuz. Und ich habe ein Bild dazu mitgenommen. Und zwar sehen wir am Kreuz einen Mann, der leidet. Ein Mann, der zerschlagen worden ist. Vielfach schauen Christen das an, ah, das ist so eine Liebe. Nein, das ist nicht Liebe. Was ihr da seht, ist zuallererst Zorn. Aber es ist die Liebe, die über den Zorn triumphiert. Denn Gott hat das ganze Gericht genommen und auf seinen eigenen Sohn gerührt. Wenn wir jetzt an Jesus glauben und uns anvertrauen und in den Schatten vom Kreuz stehen, sind wir beschützt vor dem Zorn von Gott. Und zwar nur dort. Das Kreuz war wie ein Blitzableiter. Und das heisst auch, das Kreuz ist unsere eigene Chance, unsere einzige Chance, um dem Zorn von Gott auszuweichen. Am Kreuz ist Folgendes passiert. Und zwar, Jesus hat alle unsere Sünden getragen. Und wir sehen da, er hat seine Hände durchbohren lassen, er hat seine Füße durchstechen lassen, er hat sich eine Dornenkrone aufsetzen lassen für alle diese Gedanken. Und am Schluss ist sein Herz durchstochen worden. Anstatt dass unser Herz zerstochen worden ist, das Herz von Jesus zerstochen worden. Und jetzt kommt die wunderbare Botschaft, weil er sein eigenes Herz für unser Herz gegeben hat. Weil er sein Herz hat durchstechen lassen, kann unser Herz erneuert werden. Es wird erneuert. Jetzt ist die Frage, wie kann unser Herz erneuert werden? Die einzige Chance, die wir machen, ist, wenn wir vor das Kreuz gehen. Wenn wir auf unsere Knie gehen und sagen, Herr, du weißt um alles, was ich gemacht habe, es tut mir leid. Und in dem Moment lesen wir im 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Schuld bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Völlige Reinigung, weiss wie Schnee. Aber damit ist dein Herz noch lange nicht erneuert. Wie kann es jetzt erneuert werden? Und jetzt kommt die unglaubliche Geschichte, die wir lesen, wo Jesus selber sagt, und zwar in Offenbarung 23. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Türe auftun, zu dem werde ich hineingehen. Jesus wäscht uns nicht nur rein, also von außen, sondern er kommt selber in unser Leben, in unser Herz, in unser Personenzentrum hinein und tut unser Herz von innen raus erneuern. Jesus nimmt Wohnung in unserem Leben durch den Heiligen Geist. Und versteht ihr, das begeistert mich so. Ich meine, dass Gott auf die Erde kommt, das ist ein riesen Wunder. Aber dass er auf die Erde kommt und nachher noch in mein persönliches Leben hineinkommt, das ist noch viel grösseres Wunder. Versteht ihr, er gibt uns nicht eine Verbesserungssoftware. Da hast du eine Software. Da hast du ein Selbsthilfebuch. Schau mal. Sondern er sagt, nein. Ich komme in dein Herz rein und das von innen raus erneuern. Und ich kann euch sagen, ich sage häufig, wenn ich ein guter Mensch wäre, wäre ich nicht Christ geworden. Aber Gott hat schon so viel an mir geschafft. Ich bin immer noch nicht gut. Aber er hat mich schon ich sage es bewusst, von innen raus anfangen zu verbessern. Und das ist so schön, er macht das so sanft. Der Heilige Geist, der ist sanft. Plötzlich höre ich, hey Silas, so ein Gedanke, der in meinem Kopf hineinfliegt, setzt dich nicht entschuldigen. Hey Silas, wie wäre es, wenn du heute einen Besuch machst bei dieser Person? Und ich mache es und ich tue und es wird langsam, sanft raus verändert. Versteht ihr? Er macht nicht Druck. Nein, es ist sanft und das ist er. Das ist Jesus in uns. Wir haben vorhin im Video gehört, am Anfang von dem Clip, ja, wir sind so viele Millionen Menschen, was können wir schon bewegen? Unser Leben ist doch nur wie ein Wimpernschlag. Ich glaube, eine Person kann wirklich sehr wenig bewegen. Aber stell dir mal vor, der Heilige Geist wirkt nicht nur in einer Person, sondern es stehen Leute auf und es fährt sich an ausdehnen. Dann werden ganze Landstriche scheinbar verändert. Ich sage schon, eine Person kann viel bewegen, aber dass wir wirklich Landstriche und politische Veränderungen haben, dann müssen wir zusammenstehen, miteinander vorwärts gehen. Und es ist so wichtig, versteht ihr, ihr könnt euch jetzt anstrengen und dieser Partei beitreten, okay. Aber erst, wenn wir von innen aus verändert worden sind, können wir unser Umfeld auch wirklich mitverändern. Das war ein Typ, Martin Luther King. Er war ein bekennender Christ, Pastor. Und er ist angefangen aufzustehen. Mit ihm sind andere Christen aufgestanden. Und innerhalb von wenigen Jahrzehnten ist die Sklaverei und die Rassentrennung und all das Zeug, Rassentrennung vor allem, abgeschafft worden. Das sind andere Leute, die aufgestanden sind und etwas verändert haben. Und verstehst, mir geht es nicht einfach darum, damit du immer wieder zum Kreuz kommst und nachher gehst du wieder zurück und zum Kreuz, sondern irgendwann kommt der Punkt als Christ, wo du sagst, Jesus lebt jetzt in mir und ich stehe auf gegen die Ungerechtigkeit in meinem Dorf, gegen die Ungerechtigkeit in meiner Schule. Und ich fange das Königreich, das in mir lebt, anfangen auszudehnen, anfangen leben. Und um das geht es. Wir denken häufig immer noch bis zum Kreuz, aber geh weg vom Kreuz, geh das bringen, geh das verändern. Das ist häufig so wenig und ich möchte euch mega, mega dazu ermutigen. Lasst die Kraft Gottes in uns wirken durch den Heiligen Geist. Lasst ihn rausputzen und lasst verändern. Und ihr werdet merken, euer Leben wird so, so einen anderen Impact haben auf euer Umfeld, als ihr das jemals erhofft habt. Und ich möchte gerne zum Schluss beten. Und kurz vielleicht einfach noch, ich habe es auf dem Herz, euch das zu sagen. Ich bin nicht ein Typ, der Theorie verteilt und sagt. Ich bin der Typ gewesen, ich habe früher vor allem eins wollen, Vergnügen. Ich bin der Typ gewesen, ich bin nur am Gamen gewesen, ich bin nur auf dem Sportplatz gewesen und mit 16 habe ich den Ausgang entdeckt und ich bin nur im Ausgang gewesen. Und ich habe gesucht nach Vergnügen, nach Glück. Und vielleicht kennt ihr das, ihr wollt so grosse Hampfle Sand auflesen, aber es geht nicht, weil es euch zwischen den Händen verrinnt. Das ist in meinem Leben passiert. Ich bin an jeder Party gewesen, ich bin der Lütisch gewesen und ich bin am spätesten heimgegangen. Und ich habe gleich gemerkt, wenn ich ins Innere schaue, es war total leer gewesen. Total leer. Und ich bin häufig beim Einschlafen, bin ich irgendwie so mit meiner eigenen Leere konfrontiert gewesen. Und ich habe gemerkt, da sind so viele negative Gedanken, da ist so viel Negatives in meinem Leben. Und dann bin ich in einen Gottesdienst gekommen, wie jetzt. Der Typ hat preached und hat gesagt, ich habe sich ein bisschen belächelt, ich gebe es zu. Er hat eine riesige Bibel in der Hand gehabt, ich habe das komisch gefunden. Und nachher hat er preached und er sagt, hey, weißt du was? Hast du echte Lebensfülle? Und ich muss sagen, ja, nein, habe ich nicht. Und in dem Moment sagt er, nur Jesus kann dir das geben. Und in dem Moment habe ich eine Stimme irgendwie direkt in meinem Leben gehört und ich habe gewusst, das ist wahr. Und ich bin vor das Kreuz gegangen und ich habe gesagt, wenn Jesus mich wirklich so liebt und alles für mich abgelegt hat, dann will ich bereit sein, zum Gehen. Und ich habe meine Sünden bekannt. Das war ein Gefühl von grosser Freiheit. Und ich habe nachher mein Leben weitergelebt. Und der Gott ist in mein Leben gekommen und hat es angefangen zu verändern. Ich meine, ich habe gestern so gestaunt, wenn ich mir überlege, dass ich um diese Zeit an einem völlig anderen Ort gewesen wäre. Und heute stehe ich irgendwie da und predige von Jesus. Das ist völlig absurd. Aber das macht er in uns. Und seitdem habe ich in meinem Leben so eine Freude und so eine Fülle. Ich liebe es mit ihm zusammen. Und ich weiss, wenn ich heute sterben würde, habe ich das ewige Leben und ich bin nicht unter dem Zorn, der über mich wartet, über viele Menschen wartet und über mir auch, war. Und ich darf wissen, er verändert, er tut es. Und er wird mein Leben brauchen, dass es einen Unterschied macht. Ein kleiner Wimpernschlag, der einen grossen Unterschied machen kann. Amen. Ben kann gerne vorkommen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du eine echte Hoffnung bist. Und Jesus, die Hoffnung, die fängt bei uns an, in unserem eigenen Herzen. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, dass du ganz klar zu uns redest. Ich bitte dich, Jesus, dass wir ganze Sachen mit dir machen können. Amen.